Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Guten Tag, Herr Nachbar. Oder auf Russisch. Hier begrüße ich alle Hörschaften zur 223. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt zum Glück Ricky Reck in einem Freistaat Eifel.
Ja.
Und wir sind nicht irgendwo auf einem Flugplatz, wo man sich so begrüßen tut.
Ja, genau.
Ja. So hat mich der russische Nachbar den amerikanischen Nachbar bei dem Treffen begrüßt, wo wir uns so drauf gefreut haben. Und was ist passiert? Nix.
Ja. Und erst dort ist denen aufgefallen, dass sie ja eigentlich Nachbarn sind.
Ja, nur andersrum. Mhm. Wobei, auf einer amerikanischen Karte, also auf einer europäischen Weltkarte, sind die ja gar keine Nachbarn. Also da müsste man die Karte ja hinten zusammenfalten.
Ja, richtig, ja.
Auf einer amerikanischen Karte sind die natürlich Nachbarn, weil da ist natürlich die USA in der Mitte.
Natürlich, der Nabel der Welt.
Und ich glaube doch, das muss ja dann rein theoretisch so sein. Warte mal, ich habe ja hier einen Globus, dann müsste ja rein theoretisch Russland in der Mitte zersägt sein, ne? Glaube ich. Mhm. Auf der Karte.
Was Putin natürlich nicht recht sein kann.
Ob es da tatsächlich, also ist das eine Norm? Es gibt eine amerikanische Kartennorm, die besagt, wo genau die Schnittkante verläuft.
Keine Ahnung. Ich meine, die Beringstraße zwischen Alaska und Russland bietet sich natürlich an, um den Schnitt zu machen, weil da ist ja auch die Datumsgrenze.
Ja, aber dann wäre, ich glaube nicht, dass doch dann exakt, obwohl, oder? Nee. Meinst du, das ist genau da?
Ja. Die Datumsgrenze ist nicht gerade wie ein Lineal, sondern die ist so ein bisschen gezackt.
Mhm. Was auch ein Quatsch ist, aber...
Ja, und verläuft irgendwie von da oben runter bis in die Südsee.
Mhm.
Also gerade ist das bei weitem nicht.
Vielleicht ist es da. Ja, aber sonst kann man ja zu diesem Treffen, da haben wir ja auch nichts verpasst. Nee. Ehrlich gesagt. Ich habe die ganze Zeit, weil ich beschäftigt war und dann an dem, wann war das? Freitagabend, ne? Ja. Mhm. Auch da jetzt nicht so Bock drauf hatte, mir Live-Fernsehen anzugucken, habe ich die ganze Zeit auf eine Push-Mitteilung also Tagesschau-Push-Mitteilung gewartet. Mhm. Aber da kam ja nichts.
Da kam nichts. Nee. Also. Ich hab natürlich hinterher also mich so ein bisschen umgehört bei meinen Quellen, was da so passiert sein hätte können und so. Und also es ist nicht das Schlimmste eingetreten, was man hätte erwarten können. Es ist letztlich gar nichts eingetreten, weil Putin Trump mal wieder über den Tisch gezogen hat.
Mit dem Schlimmsten meinst du, dass Trump die Alaska abgibt?
Genau. Zurück an Russland gehen.
Ich habe tatsächlich nach unserem Podcast letzte Woche, habe ich tatsächlich abends, ich glaube, das war sogar an dem Abend noch, ich weiß gar nicht mehr, irgendeine Nachrichtensendung gesehen, wo die in Alaska, es sind übrigens noch weniger Einwohner, ich habe danach dann noch geguckt, es sind noch weniger Einwohner, als wir gedacht haben. Ne?
Mhm.
Es sind nur 400.000 oder so. Also echt super, super wenig. Ja. Aber auf jeden Fall, da haben die in der in einer der beiden Städte, ich weiß jetzt gerade nicht mehr in welcher, haben die Interviews mit normalen Leuten in der Kneipe gemacht. Mhm. Und die hatten echt Schiss, ne?
Ja.
Die hatten schon, also das war natürlich alles so in Bierlaune abgefragt, so, aber so ganz wohl war denen das alles nicht. Aber ist ja zum Glück nicht passiert.
Ist zum Glück nicht passiert. Es gibt da in Alaska tatsächlich noch viele Leute mit russischen Nachnamen und alte Kirchen mit, also so orthodoxe Kirchen mit diesen Zwiebeltürmen und so.
Hm.
Also das, jeder Alaskaner oder wie die heißen, weiß schon, was vor, was weiß ich, wie lange ist das her? 1800 und ein paar kleine? 1897 oder so ist Alaska an die USA verkauft worden. Also, es war lange Russland.
Ich glaube, die heißen Alaskesen.
Alaskesen, richtig.
Ja,
ja, und bei der ganzen Aufregung, ne, Und alle haben nach Alaska geguckt. Und so ein paar kleine Anekdoten, die sind überhaupt nicht aufgefallen. Und zum Thema der Hofnarr im Weißen Haus.
Es war einmal in einem...
Nein.
Zum Thema der Hofnarr im Weißen Haus. Auf Wunsch des Präsidenten wird jetzt der Grenzzaun zu Mexiko schwarz gestrichen. Nicht, weil es schöner wäre, sondern dazu sagt die Homeland Security Ministerin Kristi Noem, Präsident Trump versteht, dass bei den heißen Temperaturen hier unten, wenn etwas schwarz gestrichen ist, es noch heißer wird, was es den Menschen noch schwieriger macht, es zu überwinden.
Wie, damit die da nicht drüber klettern, streicht er jetzt die Mauer schwarz?
Ja. Und ich finde die Formulierung super. Präsident Trump versteht.
Ja. Das ist schon ziemlich...
Er ist ein Genie.
Ich sag mal so, und das sind schon ein paar Quadratmeter, ne?
Ja.
Also auf so einem Eimer, wie viel steht auf so einem Eimer immer drauf? 11 Quadratmeter oder so. Da brauchst du schon so 3-4 Eimer, glaube ich.
Ja. Das wird nicht günstig.
Mein Gott. Aber dann glaubt er, das wird so heiß irgendwie, dass man sich die Fingerchen daran verbrennt, ja, oder was?
Genau.
Cool. Ja, ist super.
Ich meine, zumindest ist das eine machbare Option, ganz im Gegensatz zu dem Graben, den er bauen wollte, mit Wasser füllen wollte, um Krokodile da reinzusetzen.
Mhm. Andere nennen das Fluss auch.
Ja.
Und dann wiederum andere, ne? Also zum Beispiel, wenn so wir auf große Produktionen fahren oder große Produktion irgendwo stattfinden, was jetzt nicht im Studio ist, wo eine Infrastruktur besteht, wie zum Beispiel Internet, WLAN, Mülleimer, Drucker. Dann wird das dahin geschafft, um vor Ort eine Studioumgebung und eine Infrastruktur zu haben, wie man die denn dann braucht auf unseren Produktionen.
Ja.
Also wenn viele Gäste erwartet werden, ne, dann müssen zusätzliche Mülleimer aufgestellt werden. Das Produktionsteam braucht natürlich valides Internet und WLAN. Im Produktionsteam müssen die Tagesdispos ausgedruckt werden. Dafür bringt man dann eigene Drucker mit, beziehungsweise beauftragt. Es gibt so Firmen, da kannst du sagen, hier, wir sind da und da. Und dann liefern die Drucker und Kopierer an und werden die nachher wieder abtransportiert. Mhm. Wenn wir das auf so Fernsehproduktionen schaffen, ne?
Ja.
Wieso druckt der Secret Service dann im Hotel? Und lässt dann die Papiere mit mehr oder weniger vertrauenswürdigen Informationen im Drucker liegen.
Das ist so amateurhaft. Es ist unglaublich. Aber es zieht sich durch die ganze Trump-Regierung. Auch hier mit diesen Signal Gruppen, wo plötzlich Reporter drin aufgetaucht sind und so. Also die sind ja wirklich auch noch zu doof, ein Loch in Schnee zu pissen.
Also es ist doch aber jetzt nicht so, dass so, gerade jetzt so Leute vom Secret Service, die sind jetzt nicht alle ausgetauscht. Aber die sind ja, also ich meine, das ist ein Geheimdienst. Einer der wichtigsten Geheimdienste der USA. Und die doch, also allein schon, dass die das dürfen, dass die auf fremden Druckern drucken dürfen. Ob die Dokumente jetzt geheim sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber dass die das überhaupt dürfen. Aber vielleicht hatten die ja ihren Drucker mit. Weil, und ich sag dir, was passiert ist. Patrone war leer. Oder halt der ganz normale, stinknormale Wahnsinn, der jeden zweiten Donnerstag hier bei uns auch passiert, wenn wir vorher irgendwie noch was ausdrucken wollen. Drucker druckt nicht. Mhm. Vielleicht war einfach ganz normal der Klassiker.
Ja klar, ich meine, Drucker sind auch eine riesen Scheiße. Mhm. Die kosten nichts, da steckt aber Hightech drin und funktionieren nie.
Und das im Jahre 2025. Ja. Aber da siehst du mal, denen scheint es genauso zu gehen und dann lässt man schon mal Aussprachehilfen für russische Namen da liegen.
Und Abläufe und wer wo in welchem Raum im Gebäude ist. Also das waren schon sagen wir mal, Geheimdienstinformationen zur Organisation dieses Gipfels, wären die in die falschen Hände geraten, hätte es auch, sagen wir mal, in die Hose gehen können.
Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wer, in welche Hände sind die denn geraten?
Ja, anscheinend sind die im Hotel gefunden worden. Das ist an die Presse weitergegeben worden.
Also hat jetzt ein
Hotelangestellter oder so, wie ich sagen.
Ein Azubi für Hotelfach hat jetzt streng geheime Dokumente zu Hause und so vielleicht?
Ja, ich frage mich, ob der Geheimdienst nochmal zurück nach Alaska ist, um die einzusammeln.
Also, das ist irgendwie, das finde ich eigentlich die witzigste Meldung mal wieder davon.
Ja. Und wird natürlich alles abgestritten. Ne? Also erst wurde abgestritten, dass es überhaupt Geheimdienstinformationen sind. Und jetzt wird abgestritten, dass es wichtige Informationen sind.
Nee, das heißt, es ist doch nur die Menüfolge.
Ja.
Oder irgendwie sowas. Ne? Zu der es nie kam, weil die viel zu früh fertig war. Ne?
Ja, und bis heute weiß keiner, warum das abgebrochen wurde. Auffällig ist, dass Trump erst Seehund geklatscht hat, als Putin da aus dem Flugzeug gestiegen ist. Aber bei der Pressekonferenz, die keine Pressekonferenz war, da sah Trump plötzlich um 10 Jahre gealtert aus und sehr müde.
Ja,
gern, was da besprochen wurde.
Ich finde ja, es sollte, wie lange sollte es sein? 7 Stunden, es war jetzt nur 3,5 Stunden, ne? Oder irgendwie so. Ich frage mich eh, was da so lange zu bequatschen ist.
Ja, kann ich dir sagen. Es ging nur peripher um die Ukraine.
Sondern, was meinst du?
Ja, es geht darum, Geschäfte zu machen. Annäherung USA, Russland, um Geld zu verdienen. Das ist Trumps ureigenes Interesse und die ganze Sache mit der Ukraine, die interessiert ihn überhaupt nur, weil er unbedingt den Friedensnobelpreis haben will. Um Obama eins auszuwischen.
Meinst du, das ist sein Antrieb? Klar, doch, sein Antrieb ist immer so, ne? Erfolg und Ruhm und.
Ja, genau.
Naja. Ja.
Ja.
So war das. Ja.
Ich habe ja vor kurzem mal erzählt, was für meine Weihnachtssongs, die wir eingespielt und veröffentlicht haben, für ein Vermögen bei Spotify und anderen Streaming-Diensten verdient wurden, wovon wir ja quasi, eigentlich könnten wir mit der Arbeit aufhören und uns zur Ruhe setzen. Ja,
absolut. Also die 13,52 Euro, die haben sich ja verzinst.
Ja klar, natürlich. Also das ist inzwischen bestimmt 14,20 Euro.
Okay, das ist ja genau der Punkt. Wer einmal hat, der hat.
Ja, der Teufel scheißt immer auf den gleichen
Haufen. Ja, und wenn du einmal Geld hast, dann kann es nicht weniger werden. Genau. das ist ja genau der Punkt. Ja.
Und alle, die motzen, also die Kleinen und die Mittleren und auch einige bekanntere Künstler, die sehr zu Recht unzufrieden mit ihren Einnahmen bei Spotify und Co. sind. Auch die staunen nicht schlecht über die Zahlen, die ich jetzt gelesen habe. Denn die Top 10 Künstler zum Beispiel verdienen überwältigend viel Geld auf Spotify und Konsorten. Und weil der Kuchen extrem ungerecht verteilt wird. Also die haben ja auch, teilweise haben die großen Labels Sondervereinbarungen mit Spotify und so. Und alle, die quasi Indie sind, die selber veröffentlichen, kriegen nur den Rest, der von dem ganzen Kuchen noch übrig bleibt.
Redest du bei Spotify jetzt für sämtliche Streamingdienste oder speziell über Spotify?
Ich habe die Zahlen von Spotify hier vorliegen. Die anderen Dienste kommen noch oben drauf, aber Spotify ist zugegebenermaßen wahrscheinlich 95% der Einnahmen. Also für jeden Stream kriegt ein Künstler 0,003 Cent.
Da kommt was zusammen.
Taylor Swift hat bisher 106,6 Milliarden Streams. Nur auf Spotify. Das alleine sind 426 Millionen US-Dollar. Mhm. Und die ist die absolute Nummer 1. Anderes Beispiel ist The Weeknd, ist die Nummer 4. 71,4 Milliarden Streams, sind 285 Millionen US-Dollar. Oder Ed Sheeran ist die Nummer 6 mit 54,5 Milliarden Streams, 218 Millionen Dollar.
Aber das heißt ja, jetzt, Apple Music, Deezer und diese ganzen Streamer kommen ja noch on top.
Die kommen noch oben drauf. Was auch noch oben drauf kommt, sind natürlich GEMA-Gebühren. Mhm. Die ja auch abgeführt werden von Spotify und Apple Music, wie sie alle heißen. Und da Taylor Swift zumindest zum allergrößten Teil selber schreibt, auch Ed Sheeran, glaube ich, verdienen die daran nochmal mindestens so viel.
Deswegen muss Spotify jetzt die Preise erhöhen.
Ja.
Und zwar nicht wenig, ne? Also ich weiß nicht, wie viel die Einzellizenz, also die Einzelnutzung erhöht, aber ich habe so ein, wie heißt es, so ein Familienabo, so ein Familientarif, wo mehrere Menschen nutzen, die da zum Glück drin sind. Aber das wird von, wie, was war das, die haben mich jetzt angeschrieben, von 14,99 auf 17,99
ja.
erhöht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja nach wie vor bei Spotify aus Gründen. Ich bin ja ganz kurz davor, zum Apfel abzuwandern.
Ja, vor allem finde ich das sehr frech angesichts der Tatsache, dass Spotify keine hochauflösende Musik anbietet. Das heißt, das ist alles komprimiert.
Ja, hochauflösend schon, aber nicht komprimierungsfrei. Ne?
Nicht komprimierungsfrei, genau.
Ja.
Und bei Apple Music hast du automatisch, sofern es in dem Format veröffentlicht wurde, erstmal 24 Bit, 48 Kilohertz. Und du kannst sogar, wenn es so veröffentlicht wurde, also ganz hoch mit 96 Kilohertz und so. Also es ist wirklich, besser geht's nicht.
Ja. Also ich meine, selbst wenn die jetzt, also ich habe die Preise, jetzt sind wir hier in so einer ganz komischen Anti-Spotify-Dings, aber ich überlege da wirklich drauf rum. Mhm. Schön wäre natürlich, wenn so Playlisten, die man hat, dass, wenn man die portieren könnte, aber da gibt es bestimmt irgendwelche Hilfstools.
Vielleicht gibt es das, ja. Ich weiß, dass du zum Beispiel, das habe ich die Tage noch gelesen, wenn du, es gibt ja Leute, die Spotify, also Künstler, die Spotify nicht mehr unterstützen wollen und quasi umziehen wollen von Spotify auf zum Beispiel SoundCloud. Mhm. Was so eine Musikplattform, wie soll ich sagen, so eine Indie-Musikplattform ist. Und da kannst du tatsächlich Zeugs mitnehmen von Spotify. Irgendwie.
Ja, ich mache mich da mal schlau. Gut, dass du sagst, muss ich mal wieder auf die Liste schreiben.
Wenn
nichtsdestotrotz ja? kann man da in dem Umsonst-Account trotzdem verkocht und abgedreht hören, genauso wie bei allen anderen Portalen auch.
Genau. Ich gucke ja hin und wieder in Spotify rein, aus Gründen. Und das ist ein kostenloses Account. Und ich muss sagen, ich komme da nicht klar auf Spotify. Ne? Ich finde das so unübersichtlich.
Okay, aber jetzt muss mir mal sagen, wieso guckst du denn da rein, wenn du eigentlich wunschlos glücklich bist?
Ich habe die Tage noch verglichen, was besser klingt, Apple Music oder ob ich die Komprimierung auf Spotify höre. Mhm. Deswegen habe ich da mal reingehört.
Und? Du kannst in den Einstellungen, oder du musst in den Einstellungen erstmal auf höchste Qualität stellen, weil grundsätzlich ist die auf Mittel eingestellt, ne?
Genau, genau. Also da gibt es einige Einstellungen, die man und die andere Sache, das hat mich stundenlang fertig gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei Spotify auch so ist, aber bei Apple Music ist automatisch irgendwann Atmos hinzugekommen als automatische Einstellung. Wenn also irgendwas im Atmos-Format vorliegt, wird das im Atmos-Format abgespielt.
Was bedeutet das? Erklär das mal gut.
Atmos ist quasi eine ein Format für Surround Sound. Also ich glaube, bis zu 14 Lautsprecher, das ist hauptsächlich im Moment ein Kinoformat. Mhm. Aber es wird inzwischen auch ein bisschen hier und da an Musik für Atmos gemixt. Und das ist wie früher 5.1, nur eben noch aufwendiger.
Ja, soweit ich das mal verstanden habe, war ja hier so 5.1 oder so, so dass das für 5.1 gemischt genau. wurde. Das heißt, ja. es war ganz klar zugeordnet, wie viel mit welchem Anteil auf welchem Lautsprecher zu hören war. Deswegen mhm. gab es dann die 5.1-Mischung, die 7.1-Mischung. Wenn ich Atmos richtig verstehe, ist das mehr oder weniger ein 360-Grad-Raum. Und das wird ja. in diesem 360-Grad-Raum werden die Sachen verteilt und gemischt. Und das Abspielgerät in dem Fall entscheidet dann selbst, wie das das im Raum verteilt und
ja.
auf wie viel Lautsprecher man das dann am Ende hat. So.
Genau, und ich habe die ganze Zeit irgendwelche Sachen, ohne es zu wissen, im Atmos-Format gehört und hab mich gewundert, warum er so leise ist. Mhm. Bis ich dann mal festgestellt habe, dass in den Einstellungen von Apple Music Atmos angeklickt war als automatische Einstellung. Und das habe ich natürlich ausgeschaltet und siehe da, alles ist, also wenn es so eingestellt ist, ist alles gleich laut. Aber Atmos hat ja andere mhm. Lautheitsvorschriften und deswegen war das wesentlich leiser.
Verstehe. Ja, ich schaue mir das nochmal an. Aber um jetzt in der Popkultur zu bleiben, oder achso, nee, du warst mit eigentlich, du kamen wir über die Zahlen daran, so war das, ne?
Richtig.
Über die Streaming-Zahlen.
Die Streaming-Zahlen, genau. Also wenn du auf Spotify Geld verdienen willst, musst du im Milliardenbereich streamen.
Mhm. Ja, Spotify könnte ja auch einfach mal unseren Podcast exklusiv einkaufen.
Ja.
Das machen die ja mit vielen. Mhm. Oder die bekannten Podcasts werden dann ja von den einzelnen Plattformen exklusiv weggekauft, damit nämlich nicht die anderen den Profit davon genau. haben.
Ja.
Ja, der Anruf kam noch nicht. Ich glaube, ich rufe selber mal in Schweden an. Oder?
Ich rufe mal in Schweden an. Ich meine, ich habe es vorhin noch mal durchgerechnet. 1 Milliarde Streams sind immerhin schon $3 Millionen. Mhm. Das schaffen wir doch.
Ja, reicht.
Ja.
Sollte reichen. Ja, komm, Popkultur par excellence. Ich habe mir ja das Kanu des Manitou angeguckt.
Hast du?
Ja. Letzten Donnerstagabend. Ja, ich bin ja vom Podcast quasi direkt ins Kino.
Stimmt, das war der Film, ja.
So, und entgegen meiner Erwartungen, ja, die ich ja hatte, habe ich jetzt im Nachhinein gelesen, dass es tatsächlich seit 2019 mal wieder der erfolgreichste Kinostart war. Also überhaupt seit 2019. Mhm. Nämlich in den ersten 4 Tagen direkt mit 800.000 eingespielten Karten. Hm. Jetzt denkt man, 800.000, klingt jetzt irgendwie nicht so viel. Der Schuh des Manitou, der erste Film von 2001, war ja ist bis heute der erfolgreichste deutsche Kinofilm. Schätz mal, wie viel Zuschauerzahlen, also es wird ja immer in Kinokarten gerechnet.
Kinokarten.
Also wie viele Zuschauer der Film insgesamt hatte, also jetzt nicht in den ersten 7 Tagen oder so, aber wie viel der insgesamt hatte. Als erfolgreichster deutscher Kinofilm überhaupt.
Boah, 20 Millionen?
Nee, noch weniger. Es sind 11,7 Millionen nur.
Oh.
Und mit 11,7 Millionen ist das zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm geworden. Hm. Deswegen sind jetzt in den ersten 4 Tagen 800.000, finde ich schon gar nicht so schlecht.
Ja.
Und das jetzt tatsächlich ja deswegen war ich ja nun mal auch im Kino, an einem 34 Grad warmen Tag. Finde ich schon mal gar nicht so schlecht.
Ja. War es denn voll?
Es war, ja, deswegen war ich über die Zuschauerzahlen, als ich die dann gelesen habe, war ich ein bisschen überrascht. Es war okay. Also es war besucht, aber nicht zu voll. Und überhaupt Kinobesuche, man muss, wahrscheinlich habe ich das genau so schon mal hier gesagt, also nämlich genau, als ich das letzte Mal im Kino war, man sollte mal öfter ins Kino gehen. Mhm. Weil es haben sich einige Sachen zum Positiven gewendet im Kino. Früher stand man noch immer an.
Ja.
Man stand an der Kasse an, man stand
am Popcorn.
Beim Popcorn oder sonst wo an. Das gibt es heute quasi nicht mehr.
Okay, die Karten bestellst du online.
Genau, weil die Karten bestellst du vorher. Das heißt, du gehst wirklich ja nur noch mit dem. Ich bin dann noch zu einem der drei Kassen, die noch da waren, bin ich dann hin mit meinem QR-Code da und wollte wie so ein Boomer meine Karten abholen. Dann guckt er mich an und meinte, wieso geht er oben ins Kino? Also natürlich, wieso sollte man Karten abholen? Man geht natürlich einfach mit dem Ding, was man da ja schon bezahlt und bekommen hat, geht man einfach oben rein, zeigt das vor. Genauso passiert das, ist super, super schlau, passiert das natürlich auch bei den Popcorn-Bestellungen. Entweder bestellst du das auf Uhrzeit schon vorab mit deiner Karte.
Echt?
Und holst das dann ab. Oder die haben so wie bei McDonald's mittlerweile so Bestellterminals. Mhm. Weiß nicht, 6 Stück in einer Reihe. Und dann schießt du oben eine Nummer und 40 Sekunden später kannst du es abholen, weil die das alles nacheinander abarbeiten, wie es gerade passt. Mhm. Und das ist einfach, du stehst da einfach nicht mehr an.
Das ist gut. Vor allem in Zeiten von Mitarbeitermangel.
Ja, ich meine, ich hätte jetzt fast gesagt, daher kommt mit Mitarbeitermangel und so schafft man keine Arbeitsplätze, aber wahrscheinlich gibt es da die gleichen Probleme. Mhm. Und das fand ich alles unfassbar angenehm, weil genau die Sachen, die so unangenehm sind an Kino, da in der Reihe stehen und warten und der ganze, gibt es nicht mehr, trotz eines gut besuchten Kinos.
Okay, bei unserem Dorfkino sind die noch nicht so weit.
Ja, da muss es ja auch gar nicht sein. Aber so in diesen, ich war in dem Kölner Popcorn-Kino, sag ich mal. Mhm.
Kinopalast.
In dem Kinopalast in Köln. Also ne, das ist so, da muss man ja auch nicht hin, wenn man es nicht unbedingt will.
Ja, klar.
Aber trotzdem, irgendwie macht es dann doch wieder alles Spaß. Und ich mochte den Film irgendwie auch auf eine Art, weil wir haben ja noch überlegt, inwieweit der sich mit, wir haben es genannt, die schwulen Apachen in die aneignenden, wie war es in die? Es war vollkommen in Ordnung. Also man hat gemerkt, dass politisch natürlich was dran gemacht werden musste und gesellschaftlich, was man heute sagen kann und was nicht, aber überhaupt nicht zensiert, es hat überhaupt nicht zensiert angefühlt und genau das hat Michael Bulli-Herbig ja auch vorher und nachher in Interviews immer dementiert. Der hatte gesagt, ich lasse mich hier nicht beschneiden, so Humor ist seine eigene Sache, Humor wandelt sich aber auch in der Zeit und hat sich jetzt in 25 Jahren auch verändert. Und das hat funktioniert, muss man mal ganz klar sagen. Mhm. Dazu hat der Film mich einfach abgeholt, weil der, ich glaube, 89 Minuten gedauert hat. Also gepflegte anderthalb Stunden. Nicht zu lang, nicht zu kurz, perfekt. So, ne, verstehe ich auch immer nicht, warum man Kinofilme dann auch immer direkt so auf 3 Stunden ziehen muss. Mhm. Dann sitzt du dir da den Arsch platt. Also brauche ich ja auch nicht. Nee, und das ist wirklich alles gut. Hm.
Also sehenswert.
Ja, Sky Dumont spielt ja in dem ersten Film eine nicht kleine Rolle. Ich glaube, die haben mussten dem die Rolle klein schreiben, weil der kann nicht mehr, der ist ja auch schon alt. Mhm. Und der hatte nur noch eine Stehrolle, aber hatte natürlich trotzdem noch eine zentrale Rolle. Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, da mussten sie ganz schön wegkürzen.
Deswegen nur 89 Minuten.
Nee. Nein. Und außerdem habe ich hier und da auch geschmunzelt.
Immerhin.
Ja. Nein, empfehlenswert. Trotz alledem.
Gut. War das dein Tipp der Woche?
Nee, den schließe ich jetzt so ein bisschen an. Diesen Tipp der Woche, der passt nämlich ein bisschen dazu.
Der Tipp der Woche.
Ich weiß ja nicht, du hast ja wahrscheinlich jetzt nicht so eine große DVD-Blu-ray-Sammlung.
Nee, ich habe ungefähr 15 Musik-DVDs.
Okay, aber wie viel Musik-CDs hast du?
Boah, 250 oder
so. So, und jetzt ist es ja so, jetzt hast du ja gerade von diesen Streaming-Medien gesprochen und man nutzt und man hört ja Musik heutzutage ausschließlich über genau diese Medien.
Ja.
Aber man schmeißt die CDs ja nicht weg.
Nee.
Weil das sind ja schon auch Zeitzeugen, diese CDs. Mhm. Aber 250 CDs, ich weiß, wovon ich spreche. verbrauchen einfach wahnsinnig viel Platz. Genauso ging mir das auch bei den Blu-Rays. Also ich habe mit meinen Blu-Rays angefangen, weil das sind aber, ich habe auch über 300 einfach.
Wow.
Und die schmeißt man natürlich, außer weil ich gucke, wenn ich, also das ist so ein Punkt, Blu-Rays kaufe ich nicht wegen, weil ich die haben will, sondern tatsächlich wegen der Qualität. Also ich finde im Bild eine Komprimierung und ist das nochmal schlimmer. Wenn man, also ich finde teilweise diese komprimierten Streaming-Sachen, Serien und so, alles kein Problem. Filme kann ich kaum im Streaming gucken, weil ich es echt manchmal schlimm finde.
Ja.
Deswegen will ich die ja nochmal gucken. Aber es ist einfach auch der Platz. Ne? Und jetzt in Masse war das einfach wahnsinnig viel. Und es gibt, super simpel, es gibt so, ich sag mal, etwas stabilere durchsichtige Kunststoffhüllen, wo man einfach das Cover und die CD / Blu-ray reintut und dann den Platz, keine Ahnung, verzehntelt oder so, dezimiert. Also ich habe tatsächlich aus meinen knapp 200 CDs habe ich etwa 60 Zentimeter gemacht in drei so Kisten, in drei so Klappschatullen. Und aus meinen 300 Blu-rays, die sind jetzt in drei so, kennst du diese ganz kleinen Ikea-Kisten, wo man manchmal so kleine Sachen reintut?
Ja.
Da sind die jetzt drin. Kann man so durchblättern. Wie im Plattenladen früher.
Okay, und du hast natürlich keinen Rücken mehr, an dem du sehen kannst, was drin ist. Hm?
Doch, natürlich. Achso, den Rücken, ja, nee, aber brauchst du ja auch nicht, wenn man es, du musst ein Archiv betreiben, musst es einfach alphabetisch sortieren, weil das, was ich meine, wie oft gehst du da ran?
Eigentlich nie.
So, und wenn du da rangehst, dann kann, da wirklich ganz ehrlich, dann einmal alphabetisch sortiert und dann kannst du doch auch einmal durchgucken und weil das ist ja nicht mehr so wie früher, dass man ganz genau weiß, wo steht die CD jetzt sondern man will ja, wenn, dann nur noch mal ran. Aber dafür hast du einfach, also wie gesagt, ich in Umzugskistengröße gerechnet habe ich jetzt etwa 4 Kisten, mehr, 5 Kisten an Plastik weggeschmissen. Natürlich, es gibt CDs und Blu-Rays, natürlich, da habe ich die Hüllen auch behalten, wenn das irgendwie spezielle waren oder es gab so einige, die waren so die sind auch geschichtsträchtig. Weißt du, wo oben diese Öhrchen schon abgebrochen sind und noch irgendwie so ein Zettel drin lag, an wen ich die verliehen hatte. So Sachen habe ich natürlich behalten. Aber ich sag mal so, dass den ganzen Schrunz.
Ja.
Das war meine Aufgabe der letzten Woche und das möchte ich jedem anraten, der damit liebäugelt, sowas wegzuschmeißen, weil das macht man nicht. Sowas macht man nicht. Auch wenn man nicht mehr in seine CDs reinhört, dann wirklich nimm die einmal die Arbeit, pack die um. Das Schöne daran ist, man hat die alle, jede einzeln noch mal in der Hand und mir fällt wirklich zu jeder CD, die ich habe, eine Geschichte ein.
Ja.
In meinem Kopf. Und so geht man diese ganze Geschichte noch mal durch und dann denkt man sich bei 2, 3, 4, 5, 6, 7 CDs, ach, die lasse ich genauso verkratzt und verbeult, diese Hülle, wie sie ist. Ja, das ist mein Tipp der Woche.
Ja, guter Tipp. Ich weiß nicht, ob ich den umsetze, weil ich weiß nicht, ob ich es könnte.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bei den CDs war es eine schwierigere Nummer. Bei den Blu-Rays, da habe ich nicht so eine Beziehung zu. Also da habe ich tatsächlich nur wirklich, es gibt ja auch so Hüllen, die sind nicht Hüllen, sondern irgendwie diese Steelcases oder wie die heißen. Ja. So, aber insgesamt, da hatte ich überhaupt, bei den CDs habe ich schon wesentlich mehr behalten, muss ich ganz ehrlich sagen.
Schwierig. Ha. Ja, mein Tipp der Woche. Ich habe gestern 2,5 Stunden auf dem Standstreifen der A1 in einer Baustelle verbracht, weil ich einen Platten hatte.
Oh nein. Wie? Also einen geplatzten Reifen oder einfach einen Platten?
Ja, der ist muss wohl geplatzt sein, aber zum Glück hinten und nicht vorne. Das heißt, ich habe das nicht ruckartig gemerkt, sondern mir ist plötzlich aufgefallen, dass die Karre so ein bisschen schwimmt und dann habe ich auch dieses Flattergeräusch gehört und dann bin ich schnellstmöglich rechts rangefahren.
Wie lange hadert man und zögert man, dass man rechts ranfährt? Auf der Autobahn? Weil das ist ja schon auch eine Hürde, ne?
Das ist eine Hürde, vor allem wenn man, ich war nicht auf der rechten Spur, sondern ich war, ich glaube, ganz links. Musste also ganz rüber. Und da standen die Baustellenbarken zwischen mir und dem Standstreifen. Das heißt, ich musste so langsam werden, dass ich da irgendwie so reinrutschen konnte. Da zögerst du schon. Aber gleichzeitig denkst du dir, also das Erste, was ich gemacht habe, ist Warnlicht an, als ich das gehört habe, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann bin ich rechts ran. Und ja, erst haben wir versucht, selber dann den Reifen zu wechseln, aber mit meiner Krüppelschulter war das nicht ganz einfach.
Hast du denn ein echtes Ersatzreifen?
Ich habe einen echten Ersatzreifen, genau. Der ist unterm Auto. Ich musste erstmal das Handbuch rausholen, weil ich weiß überhaupt nicht, wie man den da rauskriegt.
Jetzt muss man aber auch dazu sagen, du fährst jetzt kein Fiat Punto, ne? Nee, sondern du fährst ein Auto,
Pickup,
der Reifen ist auch jetzt nicht so klein.
Ne, genau. Und als er dann am Boden lag, unterm Auto, ich konnte den kaum bewegen. Also wir haben den zu zweit da rausgezogen. Aber die Scheiße ist einfach zu gefährlich, wenn im Abstand von einem Meter 40 Tonnen an dir vorbeikacheln. Und am Ende haben wir dann beschlossen, den ADAC zu rufen. Und auch wenn wir lange warten mussten, weil Reisezeit und so, es ist so unkompliziert. Ne?
ADAC, ne?
Ja, ich habe den lange nicht mehr gebraucht, aber der hat uns einfach huckepack auf einen LKW geladen, ist zum nächsten Parkplatz gefahren, hat den Reifen gewechselt.
Direkt mit LKW gekommen, nicht mit den PKWs erst.
Ja, genau. Und ich habe das über die App gemeldet, also das war auch reibungslos.
Kann ich angerufen?
Die haben zurückgerufen irgendwann.
Ah ja.
Kann ich echt nur empfehlen. Es passiert nicht oft was. Die meisten Leute fahren ja keine uralten Autos, meinen es auch nicht alt. Aber da war wohl ein Nagel im Reifen.
Wie, und dann hast du nicht gemerkt, dass der Luftdruck abgenommen hat?
Nee.
Ich dachte, in den heutigen Autos, da sind so, man muss doch jedes Mal, wenn man, da muss man doch hier den Luftdruck resetten, wenn man den da jetzt das prüft.
Wofür, ich glaube, meine hat sowas nicht.
Nee?
Nee.
Idee, bei mir im Auto ist das nämlich, da kannst du so, man soll auch, wenn man den Luftdruck überprüft hat oder Luft reingemacht hat, dann musst du im Menü das einmal resetten und dass, wenn dann Druckverlust auftritt, der dich warnt. Aber ich hatte ja, habe ich doch, letztes oder vorletztes Jahr hatte ich doch mal ein oder zwei Platten, also zwei Platten in meinem Auto, in einem Jahr oder in darauf folgenden zwei Jahren, ich weiß es nicht mehr, hat er mir auch nie gesagt. Ich weiß nicht, wofür diese Funktion in der Karre ist. So, und dann wechselt der ADAC, hat hier aber dann den Ersatzreifen drauf gemacht.
Ja, genau. Die waren sogar froh drum, weil das ist dann eine relativ unkomplizierte Sache und ist schnell gemacht.
Okay, aber das heißt, dann musstest du jetzt nicht da irgendwie einen teuren Reifen von denen kaufen.
Genau, genau.
Weil das ist dann ja auch blöd. Mir ist das mal, wobei, da muss ich auch sagen, auch alles in Ordnung. Mir ist sogar im Ausland, im europäischen Ausland mal die Batterie verkackt. Und dann ruft man einfach im Ausland, also in Holland seiend, beim ADAC an, sagt, wo man ist. Und dann kommt deren Partner aus Niederlande angefahren. Ja. Und die fahren auch gelbe Autos, die schön aussehen. Und dann kommt genau das Gleiche. Die Batterie war jetzt, sagen wir mal, nicht im Angebot, die der da eingebaut hat. Also ich hatte die Wahl, irgendwie kurz zwischenladen, dann hätte ich aber den Motor nicht mehr ausmachen dürfen. Ist blöd, wenn man gerade in Holland ist.
Ja.
Oder die, ich sag mal, nicht ganz listenpreiskonforme Batterie von denen zu kaufen. Aber ja, komm, weißt du, was willst du machen? Ja.
Dafür bist du sofort wieder fahrbereit.
Ja, und alles gut. Und kostet jetzt bis auf die Batterie kostet halt nichts, ne?
Ja.
Nee, muss auf jeden Fall den oder irgendeinen anderen Pannendienst. Ja. Überhaupt die Vorteile, die man vergisst leider immer, wie viel der ADAC doch macht und unterstützt und auch an Rabatten gibt, ne?
Ja, das stimmt.
Da muss man, eigentlich muss man immer für alles, was so ein bisschen noch nicht mal sich ums Auto dreht, sondern um Mobilität, und damit meine ich auch Reisen, muss man immer mal bei der ADAC-Seite vorbeischauen, ob die nicht irgendwo einen Spezialrabatt oder irgendwas haben. Weil wenn man da ist, man bekommt oft irgendwelche Boni dazu.
Mhm. Ja, der C hatte ja lange Zeit keinen guten Ruf oder ist in Verruf geraten, so als Autofahrerlobby, als Verbrennerlobby sozusagen. Aber die Zeiten haben sich geändert. Also die sind ja nicht Anti-Elektroautos oder irgendwas. Ist eine gute Sache. Ist echt eine gute Sache.
Ja.
Legendär.
Unterschreibe ich hier sofort. Dann habe ich noch was gesehen. Und ich ich muss danach googeln. Jetzt lese ich dir mal vor, mit, also wie das beworben wird. Besonders schmackhaft motiviert, mehr zu trinken, auch bei unzureichender Trinkfreude. Unterstützend für Harnweg und Nieren.
Das klingt nach irgendwas für Senioren.
Ich sehe, der erste Punkt der Beschreibung ist mit feinsten Fleischstückchen besonders schmackhaft.
Das klingt nach Katzenfutter.
Nee, ja. Im Anschluss an deine Katzenstory von letztem Mal, ich weiß nicht, natürlich, wie das so ist, die Handys hören uns ja zu,
ja,
ist mir Werbung in die Timeline reingespielt worden von, ich mache jetzt hier bewusst Werbung, weil ich finde es ein super witziges Produkt, Trinkfein Vitaldrink, ja. mit Huhn oder Thun. Und es gibt entweder einen Hühnerdrink oder einen Thunfischdrink für Katzen. Und das sieht wirklich, also das ist eine Firma, ich glaube, die heißen, ich habe keine Ahnung, wie die genau heißen. Auf jeden Fall, deren Produkt heißt Trinkfein. Und das ist, weil anscheinend steht da, ich weiß nicht, kannst du vielleicht bestätigen, Katzen sind trinkfaul anscheinend. Und die sind oft nicht gut hydriert, weil die ihre Flüssigkeit viel über Nahrung aufnehmen. Ja. Und insbesondere so Trockenfutter führt dann dazu, dass die mürbe werden, sagen wir mal so. Ja. Dass die Niere da ein bisschen mürbe wird. Und dafür ja, diese Vitaldrink mit Fleischstückchen. Aber ich finde es irgendwie, ich bin so kurz davor, mir mal so einen zu bestellen. Also für mich jetzt. Weil, also, warum denn nicht? Findest du das? Abends auf der Couch statt einer Tasse Tee. So ein Vitaldrink mit Huhn oder Thun.
Ich weiß ja nicht. Ja, das klingt nicht sehr einladend, muss ich sagen.
Findest du nicht? Also mich hat's abgeholt. Also mich als Menschen sogar, muss ich ganz klar sagen.
Dann probier's doch für uns alle mal aus.
Ja, ich weiß, ich guck mal. Ich guck mal, ob ich das sehe.
Hast du früher, also ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich kenne Leute, die haben sich irgendwie, um was zu trinken, / zu essen, so eine Tasse gekörnte Brühe warm gemacht.
Ja, mache ich bis heute.
Echt?
Ja. Mhm. Also insbesondere abends auf der Couch. Mhm. Dann kriegt man noch mal so ein kleines Hüngerchen oder so. Und dann, ich stehe ja nicht so auf süß. Aber dann schmierst du dir im Zweifel ja nicht mehr ein Brot. Oder denkst du, boah. Ja. Und tatsächlich dann so eine Tasse Brühe, gekörnte Brühe, ist salzig, ist schmackhaft, ist wie ein Tee. Ich finde es klasse.
Ja, guck mal, dann bist du doch prädestiniert für dieses Zeug mit kleinen
Hühnerstückchen. Ich vergesse das immer mal. Ich kenne das auch von zu Hause von früher, so zum Abendessen, wenn man so Abendbrot macht. Mhm. Und dazu dann eine Tasse Brühe trinken. Aha.
Das kenne ich gar nicht.
Doch, das ist gut.
Welche Sorte denn? Hühnerbrühe oder?
Nö, die Gemüsebrühe.
Gemüsebrühe.
Ja, in gekörnt habe ich immer nur Gemüsebrühe. Mm. Und da dann, tatsächlich, also wenn ich mir das als, in Anführungsstrichen, als Tee mache, da mache ich dann immer die Hälfte von meiner eigenen und Hälfte von der fertigen, außer aus der gelben Packung.
Ah, ja, ja.
Weil die eigene, die funktioniert im Prinzip super, nur da hast du den Effekt nicht von den Glutamaten.
Ja, ja, genau.
Die da drin sind.
Also kein Umami drin.
Ja, ja doch. Ja. Doch, Umami ist ja ohne Ende in so einer gekörnten eigenen Brühe. Aber das ist so ein Gehirneffekt. Also du brauchst gar nicht viel davon, aber also das bisschen Mononatriumglutamat, was da drin ist.
Oder Hefeextrakt vielleicht.
Oder Hefeextrakt.
Vielleicht sogar das. MSG ist dann nicht mehr drin.
Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Aber irgendwas, und du brauchst gar nicht viel, kannst du im Verhältnis irgendwie so ein Viertel zu drei Viertel oder so machen. Mhm. Das funktioniert sofort. Hm. Weil zum Beispiel auch bei der eigenen gekörnten Brühe sind die Körner ja kleine Gemüsestücke.
Ja.
Das heißt, wenn du die mit kochendem Wasser übergießt, dann rehydrieren die ja wieder und werden am Ende zu kleinen Gemüsestücken, was sie mal waren und ja auch wieder sind und dann Geschmack abgeben. Die gekörnte Kaufgemüsebrühe, da sind ja lösliche Teile drin,
ja, genau,
die sich auch wirklich, ich weiß nicht, was es vorher war und wie es dann ins Pulver gemacht wurde, aber es ist ja, da bleibt ja nicht viel an stückigem Zeug über.
Ja, ja, ja.
Ja. Und dazu ein Trinkfein Thun. Oder Huhn.
Thun oder Huhn.
Ist denn die Katze mittlerweile unter der Couch hervorgekrochen?
Ja, sie zeigt Mut und ist sogar teilweise frech und verzieht sich aber so. Die ist immer noch sehr schreckhaft. Das heißt, wenn irgendwo eine Tür knallt oder so, zack, ist sie wieder im Sofa. Mhm. Aber kommt dann wieder raus und ist auch kommt aufs Sofa, um zu kuscheln und so. Die ist so langsam taucht die auf.
Holt sich manchmal so eine Büchse Hühnerdrink aus dem Kühlschrank.
Ja, Hunger hat die immer. Wenn es was zu fressen gibt, kommt die sofort unterm Sofa hervor.
Mhm. Apropos trinken, da sind wir gerade genau beim richtigen Thema. Ich habe letztens in so eine, das heißt ja nicht mehr N24, wer ist es jetzt? Welt.
Ja, ja, ja.
Doku reingeguckt. Da ging es um irgendein Marineschiff. Irgend so eine Korvette da, oder wie die da heißen. Ne? Und da ging es um die Logistik, wenn die wieder neu auf Tour gehen und neu mit Lebensmitteln und so beladen werden. Mhm. Weil auf so einem Schiff ist ja bekanntlich recht wenig Platz, weil da so viele Matrosen in irgendwelchen Ecken liegen und dann auch schlafen müssen. Das heißt tatsächlich so ein bisschen wie damals bei das Boot, auch beim U-Boot. In dem Fall ging es jetzt nicht um U-Boot, sondern um so ein, keine Ahnung, was für ein Schiff. Waren auf jeden Fall auch Kanonen drauf, irgend so ein Kriegsschiff. Da wird echt das Zeug überall verstaut, wo es auch nur hinpasst. Ne? Mhm. So an Lebensmitteln, weil die sind ja schon darauf ausgelegt, sehr lange auch unterwegs zu sein. Weißt du, was aber auch eingeladen wird? Bier.
Ja.
Und weißt du, wie viel Bier da reinkommt auf so ein Schiff?
Viel.
Ich meine, zwei Flaschen Becks pro Person pro Tag. Mhm. Und dann gab es so einen O-Ton von dem Ladungsmeister. Genau, das sind also dann zwei Flaschen Becks pro Tag oder halt so alle 4-5 Tage kann man sich richtig einen reinschallern. Aber das macht man natürlich nicht so häufig. Wo ich dann dachte, doch, genau alle 4-5 Tage.
Ja.
Weil sonst würden die ja nicht pro Person pro Tag zwei Flaschen Becks einpacken. Die würden das ja nicht einpacken, wenn das nicht weggeht. Das heißt, alle 4-5 Tage schallern die sich einen weg. Und wenn die mal so richtig wollen, dann warten die 7 Tage. Nee, keine Ahnung, aber das ist schon witzig, ne? Mhm. Ich dachte, da wäre auf See wäre, da hätte der Kapitän hätte so eine Flasche Scotch im Schrank oder so, aber nee.
Ein Freund von mir und ehemaliger Kellner, den du wahrscheinlich auch kennst, ich glaube auch ein regelmäßiger Hörer dieses Podcasts.
Schöne Grüße an dieser Stelle.
Schöne Grüße an Thomas. Der hat für ein paar Jährchen bei der Marine gedient. Und der hat abends nach der Arbeit hat er immer gerne von der Marine erzählt. Also was die für einen Scheiß da gemacht haben. Also, Und wenn ich mich richtig entsinne, gab es jedes Mal ordentlich Bier für alle, wenn irgendwo in den Hafen eingelaufen wurde.
Weil dann Nachschub geholt werden konnte.
Wer weiß, aber irgendwie ist das wohl eine Marinetradition, wenn man irgendwo in den Hafen ankommt, wird erstmal gesoffen.
Ja, aber vielleicht genau deswegen, weil man dann säuft man die Reste aus und dann kann man ja neu laden. Mhm.
Und meistens gibt es ja dann auch noch Landgang, das heißt, dann wird es wahrscheinlich auf dem Schiff vorgeglüht und dann alle mal raus in die Stadt.
Da würde ich dann ja gerne mal wissen, das hat man ja auch schon in dem Film Das Boot damals gesehen, kurz an dem Abend, in der Nacht, bevor die dann auslaufen, haben die sich ja auch so richtig einen reingekübelt.
Natürlich.
Das heißt, am nächsten Morgen gehen alle leicht restbesoffen, treten die dann an, um dann loszufahren. In dem Fall, in dem Film ja damals in Krieg, heutzutage hoffentlich nicht. Aber wenn dann da so eine ganze Mannschaft, eng auf eng, alle noch leicht restbesoffen, als allererste wirkliche Aktion auf dem Schiff erstmal alle so ein Bierschüster loslassen, ne? Da geht dann die Reise erstmal schlecht los.
Oder? Ja, wahrscheinlich müssen die einhalten, bis die aus dem Hafen raus sind, weil das wird ja wahrscheinlich alles in die Nordsee abgelassen.
Wie auch immer. Aber da ist doch, da entsteht ja direkt erstmal, die laufen aus und dann gibt es ja erstmal, dann werden die Leinen werden zusammengewickelt und dann steht da aber eine Schlange. Ich habe keine Ahnung. Das ist mir zum Glück verwehrt geblieben, aber ich stell's mir schlimm vor.
Ja, ja, ja. Ich glaube auch nicht, dass die da so viele Klos haben wie, keine Ahnung, in der Schule oder so. Weil die haben ja keinen Platz für nix.
Nee, eben drum. Ja, da war ich auf jeden Fall sehr erstaunt drüber. Wie denn dieser Typ auch so futztrocken gesagt hat. Vorher ging es noch um irgendwelche modernsten Waffensysteme und so. Und dann ging es einfach um, wie viel Becks pro Person da ist. Aber da siehst du mal, wo die Prioritäten bei der deutschen Marine sind.
Genau. Ne? Genau.
Ja.
Und damit sind die immer noch nüchterner als die Russen, die nämlich nur Wodka saufen.
So, sag mal, wollte ich dich schon immer nachgefragt haben. Du bist weg wieder vom Eifeler Tapas-Konzept im Freistaat Eifel. Du bist zurück zu klassischer à la carte mit echten Tellern, wo echtes Essen drauf ist.
Ja.
In echten Mengen.
In echten Mengen.
Wie läuft das wieder?
Läuft so gut wie vorher. Jetzt haben wir auch noch Hochsaison, also läuft.
Also die Tellergerichte bleibt bei Tellergerichten.
Ja, ich habe so ein bisschen meine Vorspeisenliste ein bisschen gepimpt, sodass die quasi als, wie sagt man so, als in der Not so als Tapas herhalten können. Für Kinobesucher etc. Sodass ich quasi 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Bei Bedarf. Aber das ist tatsächlich wesentlich entspannter als diese Tapas-Arie.
Aber ansonsten, in der Weiterentwicklung des Ein-Mann-Konzeptes bist du da jetzt nicht weiter, sondern du bist immer noch bei dem klassischen Konzept wie davor.
Ja, weil der Bottleneck, wie man so schön sagt, der liegt bei mir. Das heißt, da ich mich nicht teilen kann, fällt mir im Moment wenig ein. Klar, es gibt Selbstbedienungskonzepte etc. etc. Aber selbst dafür brauchst du ja jemanden, der Getränke rausgibt, der kassiert und so weiter und so fort. Und auf dem niedrigen Personalniveau, sprich eine Servicekraft, sind wir schon lange angekommen. Also noch weniger geht gar nicht.
Ich war am Wochenende in der Westfälischen Quatsch, in der rheinländischen, nee, rheinland-pfälzischen Eifel. Eine Nacht und war am mittags in einem, wie ich dachte, oder ich bin mit dem Gedanken reingegangen, in ein Ausflugslokal rein. Ja. Nämlich in das Restaurant eines Campingplatzes an einem See. Holländisch geführt. Mhm. Und dachte, weil das war jetzt nun mal sonntags mittags. Und du glaubst, also ne, dachte ich, das ist jetzt der klassische Ausflugsladen, ja, auch in der klassischen Qualität. Du glaubst nicht, was da los war. Einmal, also wie gesagt, der Laden war bis auf den letzten Platz voll. Mhm. Um 10 nach 12.
Ja.
Es war unfassbar viel pfiffiges Personal da.
Mhm.
Und jetzt kommt es, die Qualität war richtig gut.
Mhm.
Und das auch noch in wirklich bezahlbar.
Ja.
Also von dem kleinen strammen Max über Burger, Schnitzel, ich habe alles tatsächlich an dem Tisch gesehen, bis hin zu einer Kuchentheke mit tatsächlich richtig gut ausgewählten Kuchen. Gab es in dem Laden alles und qualitativ wirklich auf einem richtig guten Niveau. Wie kriegt man das? Ist das, was früher ein schlechter Ausflugsladen war, müssen die das heute in der Qualität abliefern, um überhaupt noch Leute zu bekommen?
Also ich kenne eigentlich wenige solche Läden. Ich kenne aber eine ganze Menge schlechte Ausflugsläden, die also traditionell schlecht sind, weil die Ausflügler kommen ja nur einmal und dann nie wieder.
Außerdem genau, sind so wie man das erwartet, ja, genau, und kennt. Ne? Nee, aber das war genau das Gegenteil.
Haben die viele Stammgäste?
Ja gut, jetzt, ne, das, wie gesagt, das war der Laden des Campingplatzes.
Mhm.
Deswegen Stammgäste bestimmt, weil ich habe gesehen, auf diesem Campingplatz waren viele, also jetzt, das waren Urlauber, die jetzt da nicht nur für eine Nacht waren.
So Langzeitcamper oder Langzeit.
Ja, nicht nur Langzeit, aber auch so, die da wahrscheinlich irgendwie so 2 Wochen verbracht haben.
Mhm. Und klar, es gibt eine Menge Dauercamper, viele große Campingplätze haben ja sowas. Naja, wenn du als Campingplatz-Gastronom deine Gäste kennst, kannst du ja genau das anbieten, was die haben wollen.
Mhm.
Du weißt, wie viel die bereit sind zu zahlen. Und wenn du dann noch das Glück hast, irgendwie an Personal zu kommen, dann ist das ja eine der einfachsten Gastronomien überhaupt.
Ja, ja, absolut. Also ne, jetzt in dem Fall kam noch diese Sonntagsspaziergänger dazu.
Ja.
Und da war, also ich hätte es nicht geglaubt. Und normalerweise ist ein Restaurantbesuch um die Uhrzeit mir ja auch zu früh und zuwider vor allen Dingen. Aber es war gut, dass ich so früh da war, weil sonst hätte man auch nichts bekommen.
Ja. War das in Stadtnähe irgendwo?
Nee. Es war in Maria Lach am See.
Ja, ja, ja.
Also da, okay, ist nicht, ja, da ist nicht viel. Ne? Das ist natürlich schon ein zentraler Ausflugsort. Und da gibt es einige so Ausflugsläden.
Ja, inklusive das Kloster, das eine große Gastro hat.
Mhm. Also es war echt fantastisch.
Hm. Da ist auch, sagen wir mal, viel Durchgangsverkehr für den Nürburgring.
Ist das da schon? Weil das ist ja die, das ist doch die Strecke, wenn man von der 61 da einfach 20 Kilometer oder 25 Kilometer, nee, noch länger, Richtung Nürburgring fährt. Ne?
Genau,
das ist,
genau.
Ja, ja, doch, klar. Im Prinzip ist das, klar, muss man den Schlenker wahren. Aber
ja. Hm. Ja, ist interessant. Also ich wette sogar, dass die Personalmangel haben, der aber vielleicht jetzt nicht aufgefallen ist. Aber es, also ich kenne niemanden, der keinen Personalmangel hat.
Bestimmt. Jetzt war vielleicht das Glück, dass die so einen Sonntagmittag gut bestreiten können. Ne?
Mhm.
Ob das jetzt mittwochsabends auch so alles so top ist, weiß man ja nicht.
Ja, es
gibt. Und da muss man echt dazu sagen, die ganze Terrasse wurde von einer Servicekraft gemacht. Die muss natürlich wahnsinnig auf Zack sein. War sie auch. Sie war super auf Zack und aber wenn du da halt eine Schnarchnase hast,
ja, klar.
Dann merkst du natürlich Personalprobleme. Jetzt in dem Fall. Also das war jetzt schon fast eine Tischmenge, wo ich sagen würde, da würde man vielleicht sogar eine zweite Servicekraft für einteilen.
Ja.
Es hat aber super funktioniert mit dieser einen, weil die einfach so pfiffig war.
Ja.
Das da war nicht eine Handbewegung und ein Fuß, der umsonst irgendwo hingesetzt wurde. Ne? Ja. Also.
Das ist bei uns ja nicht anders. Das heißt, müssten wir meine letzte existierende Kellnerin, nämlich meine hauseigene Biologin, ersetzen. Und wir haben ja hier und da mal Leute ausprobiert. Du brauchst also von den üblichen Leuten, die sich so bewerben, wenn sich dann überhaupt nur einer bewirbt, brauchst du drei, um jemanden zu ersetzen, der so clever agiert wie die hauseigene Biologin.
Mhm.
Also vorausschauend. Das können die alle nicht. Und ich will nicht wieder mit dem Generation Z-Hammer kommen, aber das ist ein Thema, das zieht sich echt durch.
Ja, da könnten wir jetzt schon wieder ein ganz großes Fass aufmachen, aber wir sind auch schon wieder fast am Ende angelangt, deswegen machen wir das jetzt nicht noch auf, aber du hast vollkommen recht, man könnte.
Man könnte. Hast du denn noch Musik mitgebracht?
Ich habe noch schnelle Musik mitgebracht, ich habe nämlich den Titel, weil mir fallen einfach immer mal wieder Sachen auf, die wir nicht auf der Liste haben.
Mhm.
Und da war ich nämlich auf der Suche, da bin ich nämlich über David Bowie gestolpert, den wir noch gar nicht, in gar keinem
Fall haben wir den
noch nicht drauf haben. Ich habe auch David Bowie gar nicht mitgebracht, weil David Bowie hat vor...
David Bowie haben wir auf der Liste. Nee, habe ich mal mitgebracht, aber was völlig Unbekanntes aus der Zeit, als er selber noch praktisch unbekannt war.
Ja, dann möchte ich jetzt nicht, dass wir den Titel jetzt doppelt haben. Ich habe aber eigentlich nachgeguckt, nämlich Shiner Girl, den David Bowie 1983 rausgebracht hat. Den hat David
Bowie nämlich
sechs Jahre vorher für Iggy Pop geschrieben.
Genau.
Und ich habe nämlich den Iggy Pop-Titel Shiner Girl mit.
Mhm.
Shiner mit SCH, glaube ich. und der ist nämlich... Der ist noch nicht ganz ausgereift.
Nee, der ist kaum wieder zu erkennen.
Der ist kaum wieder zu erkennen, aber der ist, finde ich, richtig geil. Mhm. auch ein kleiner Tipp, den gibt es nämlich nicht als remasterte Version. Vielleicht bietest du den auch nochmal als Remaster.
ich rede mal mit Iggy.
Nein, ich packe Iggy Pop Shiner Girl 1977 drauf. Ist dann leider erst 1983 zum Charterfolg geworden. Und zwar nicht von ihm selbst, sondern vom Co-Autor David Bowie selbst. Aber naja. So ist das manchmal.
Ja, so ist das manchmal. Obwohl dieses David Bowie-Album Let's Dance von, was war das, 84?
83.
Ist richtig gut. Und David Bowie selbst sagt über diese Zeit ab 83 bis in die 90er, das war seine Phil Collins-Zeit, sagt er etwas abfällig. Weil da ist er natürlich kommerziell richtig durch die Decke gegangen.
Ja.
Du hast was von 77, ich habe was, was vier Jahre jünger ist, von 1981.
Also das ist älter, jünger. Nee, jünger.
Ach so.
Ach so, ja, klar.
So eine rum. Der erfolgreichsten Bands der Welt.
Entschuldigung, ganz kurz, weißt du, was mir letztens für ein geiler Denkfuppar passiert ist? Da ging es auch wieder um junge Menschen, die mir... Wo ich dachte, es kann alles nicht wahr sein und ich will mit denen nichts mehr zu tun haben. Ne? Und ich dachte, ich weiß gar nicht warum, aber ich habe dann irgendwie zu einem Kollegen gesagt, so, wenn ich sowas sehe, ne, dann will ich am liebsten nicht in meine Rentenkasse einzahlen. Weil ich dann irgendwie dachte, dann schade ich denen damit. Aber dass die natürlich, also weißt du, das ist genau andersrum.
Genau andersrum.
Habe ich irgendwie hab ich vergessen. Aber ist uns dann auch erst so Sekunden später eingefallen. Wenn ich die sehe, dann höre ich auch in der Rentenkasse ein zu sein. Naja, gut. Schön, so.
Naja, Song von 81. Einer der erfolgreichsten Bands der Welt. Von ihrem ersten Album, das in Wolperath im Bergischen Land bei Köln aufgenommen wurde. Mhm. Von Conny Plank. Never Gonna Cry Again von den Eurythmics.
Was heißt denn einer der bekanntesten Bands der Welt?
Einer der erfolgreichsten Bands der Welt.
Ja. Ist das so?
Ja. Also wenn man die Verkäufe zugrunde legt.
Echt? Ist das heute noch eine Zahl?
Ja, die sind... Also
kenne ich natürlich, aber...
Ja.
Da haben wir auch noch nichts von.
Eben.
Auf der Liste.
Ja. Genau. Dieses Album speziell und die Single waren nicht besonders erfolgreich, sondern geknallt hat es bei denen erst mit dem zweiten Album, Sweet Dreams. Mhm. Aber ich fand das sehr interessant, dass das hier in der Nähe von Köln aufgenommen wurde.
Ich hätte noch nicht mal beschwören können, dass das eine deutsche Produktion ist.
Von Conny Plank hast du gehört, oder?
Ja.
Mhm. Kraftwerk, Ideal und so weiter gemacht.
Oder? Ja, der war hier auch schon öfter besprochen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, ich glaube auch.
Aus anderen Produktionen. Mhm.
Jo.
Gut. Schmeiß mal drauf und verabschieden uns jetzt ganz schnell ins Ende, weil sonst schaltet Spotify hier noch Werbung und wir wollen denen nicht noch mehr Geld.
Richtig.
Reinhauen. Und in diesem Sinne mache ich mir jetzt noch eine Dose Thunfisch-Drink auf und wink mal in die Kamera und die letzten Worte gehen an Rick. Tschüss.
Ja, ich mache eine Dose Katzenfutter auf. Bis nächste Woche, mein Idiot, schwenkt rot.